SWR 2, der große Wiegenliederabend.
Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsere Glock hat 10 geschlagen. 10 Gebote setzt Gott ein, gib, dass wir gehorsam sein. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Hört ihr, Herr, und lasst euch sagen, unsere Glock hat 11 geschlagen, 11 der Jünger blieben treu. Hilf, dass wir im Tod unreu. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Hört ihr, Herr, und lasst euch sagen, unsere Glock hat 12 geschlagen. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, bedenk die Ewigkeit. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, schenk uns eine gute Nacht.
SWR 2, der große Wiegenliederabend, noch bis 23 Uhr. Kurt Moll war das, begleitet von Stefan Irmer. Kurt Moll, der legendäre Opernsänger, Interpret der großen Basspartien von Mozart, Wagner und Strauss. Er hat seine Karriere vor 3 Jahren beendet. Für das Wiegenliederprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag ist er noch einmal ins Aufnahmestudio gegangen, wie auch der Tenor Peter Schreier. Ich begrüße nun 3 Gäste, ohne die das Wiegenlieder-Benefizprojekt nicht zustande gekommen wäre. Dr. Johannes Graulich, er ist Kinderarzt und Leiter des Stuttgarter Musikverlags Karus. Christian Elsner, er ist einer der mehr als 50 führenden deutschsprachigen Sängerinnen und Sänger, die spontan bereit waren, ohne Gage im Studio ein Lied für die Wiegenlieder-CD einzusingen. Und ich begrüße Cornelius Hauptmann, den Initiator des Wiegenlieder-Projekts. Auch er ist Sänger, ist Bassist. Herr Hauptmann, Anstoß war ein Erlebnis, das Sie in einem Stuttgarter Gymnasium hatten mit 12-jährigen Schülerinnen und Schülern. Sie haben festgestellt, die kennen das Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Nicht, das ist ja schließlich das Bekannteste, das wir haben. Das hat Sie offenbar so schockiert, dass Sie gesagt haben, ich muss was machen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, gerade auf Ihre Sängerkollegen zuzugehen?
Also ich dachte mir natürlich, wenn schon jetzt Wiegenlieder aufgenommen werden sollten, oder Schlaflieder und Abendlieder, dass das doch eigentlich die machen sollten, die es wirklich können oder können sollten, die das selber gesungen haben als Kinder. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch Sänger geworden, weil sie schon gezwungen wurden, in ihrer Kindheit zu singen. Dann habe ich einfach angefangen, die Kollegen mal anzurufen und zu fragen und E-Mails zu schreiben. Und plötzlich sagen die, ah Mensch, gute Idee, mache ich mit. Ich brauche sowas auch für meine eigenen Kinder hier. Oder ich bin auf der Suche nach Aufnahmen und ich habe selber nichts gefunden. Natürlich bin ich da dabei. Und es hat mich dann schon sehr gefreut.
Also offene Türen.
Absolut offene Türen, die man nur mit dem kleinen Finger aufstoßen musste. Also nicht alle. Bei manchen musste man mit dem Fuß ein bisschen nachhelfen.
Ja, es sind ja auch ganz berühmte Namen drunter. Jonas Kaufmann, Brigadier, Angelika Kirchschlager. Da ist es wahrscheinlich Zeitproblem auch oft gewesen, ne?
Also das ist sehr schwierig gewesen bei manchen, weil nämlich zum Beispiel Jonas Kaufmann zufällig gerade in Chicago singt oder Frau Kirschlager in Wien sich rumtreibt. Dann habe ich mit ihr telefoniert, da war sie dann in Paris. Also die Kolleginnen und Kollegen, die sind überall verteilt auf der Welt. Und das war für den Südwestrundfunk sicher eine große Herausforderung, die Kolleginnen und Kollegen alle ins Studio zu kriegen und die richtigen Zeitfenster zu finden. Und es hat fast, also bis auf zwei Kolleginnen und Kollegen, hat es eigentlich geklappt.
Ja, Sie haben SWR 2 mit ins Boot geholt und Sie haben Herrn Graulich ins Boot geholt. Sie sind Verleger, Sie haben einen Musikverlag, Herr Graulich. Was ist Ihr Anteil an diesem Projekt?
Ich bin ja nicht nur Verleger, sondern ich bin auch Kinderarzt und nebenbei bin ich Vater von zwei Kindern. Die sind jetzt 3 und 5 Jahre alt und mit denen konnte ich auch schon viel, viel singen in den letzten Jahren. Und als der Cornelius Hauptmann auf mich zukam und mit der Idee, da hat es bei mir dann gleich Klick gemacht, weil Ideen kamen, wie man das Projekt einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Es geht uns ja sicher auch darum, dass die Sänger diese Lieder besonders schön singen, aber uns geht es eben auch vor allem darum, dass das viele, viele Menschen hören sollen. Und viele Menschen erreicht man natürlich über eine CD schon, aber wir haben dann eben gesagt, das reicht nicht aus, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Das Internet darf in einem Projekt, was 2009 produziert wird, nicht nur eine Marketingfunktion haben, sondern muss ganz eng verknüpft sein. Das heißt, wir haben von vornherein 3 Säulen für das Projekt uns überlegt. Das eine ist die öffentlich-rechtliche Säule. Der zweite Punkt sind eben die Veröffentlichungen, die zum Wiegenlieder-Projekt dazugehören. Das ist eben das Wiegenliederbuch und ein Klavierband und die erste und zweite Wiegenlieder-CD. Und wer könnte sowas besser machen als ein Musikverlag, der eben auch noch glücklicherweise ein Label hat? Und so konnten wir da eigentlich unsere Möglichkeiten ganz optimal für das Projekt einbringen. Und wir haben einen ganz eigenen Internetauftritt für das Projekt konzipiert. Das ist die Internetseite www.wiegenlieder.org, wo eben auch Noten zu sehen sind, wo das Lied der Woche zu hören ist und wo alle Mitsingfassungen der Lieder auch jederzeit abrufbar sind. Und ein paralleller Auftritt erscheint bei SWR 2 auf der Internetseite und da sind eben auch ganz viele Angebote zu den Wiegenliedern zu sehen.
Herr Hauptmann, wo sind die Lieder denn eigentlich hergekommen? Sind ja bekannte, aber sind auch unbekannte Lieder dabei. Haben Sie sich da ins Archiv begeben?
Also Archive gibt es in Privaträumen, bei sehr netten Menschen, Familien, zum Beispiel auch bei meiner 87-jährigen Tante, die auch Sängerin war. Und die hat einen riesengroßen Notenschrank. Und da schaut man mal da durch. Und da findet man dann Lieder von Herrn Kurschmann, von Herrn Kaufmann. Alles Dinge, von denen ich überhaupt gar nichts wusste. Und da habe ich mit meiner Pianistin zusammen und mit anderen Freunden, die Klavier spielen können, was ich leider nicht kann, haben wir die Lieder durchprobiert. Und dann hat man mal gesagt, gut, das ist schön, das ist weniger geeignet, das ist so aufregend, da schläft kein Kind. Und das war die Arbeit von ungefähr einem Jahr. Auch über das Internet viel recherchiert. Ich habe von einem Fachmann aus Kanada Noten bekommen. Und es war also eine riesengroße Sucherei.
Und konnten die Sänger sich das aussuchen, was sie singen? Oder wie lief das? Da gibt es ja sicher Hits. Jeder wollte sicher, der Mond ist aufgegangen.
Da hätten wir eine CD machen können mit 52 Fassungen von der Mond ist aufgegangen. Weil das mag natürlich jeder am liebsten singen. Ist natürlich klar, dass das, was wir vorhin gehört haben, hört ihr Leute und lasst euch sagen, macht nicht so großen Sinn, dass das eine Sopranistin singt oder ein Kind singt. Da muss dann schon Kurt Moll her. Und wenn ich mir das anhöre, dann sehe ich den Herrn vor mir stehen mit der Hellebarde in der linken Hand und mit der Laterne in der rechten. Und selbst als Bassist muss ich schon sagen, da erbleiche ich doch, ob das schön Klang ist, des lieben Kollegen. Ich habe dann mir überlegt, für welches Lied eigentlich für welche Stimme am besten geeignet ist, weil ich das Privileg habe, fast alle der Kollegen persönlich zu kennen, weil ich mit denen gesungen habe, weil man die auch von Konzerten kennt. Manche kenne ich natürlich von CDs und so. Und dann denke ich mir, ja gut, das wäre jetzt für die Stimme am besten geeignet und für die Stimme am besten geeignet. Und viele haben mir auch eigene Vorschläge gemacht, wie der Christian Elsner, der mir dann auch noch sagte, du, ich habe da noch eine Tochter Paulina und ich habe noch einen Sohn. Und ich sage, ja du, die kenne ich ja gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die singen. Und hat er mir dann ein MP3 geschickt, dann habe ich mir das Mädchen angehört und sagte, ja, das ist schon ganz schön. Und du, lieber Christian, als Papa, übernimmst die Verantwortung, dass es gut wird.
Ja, das werden wir auch gleich hören. Christian Elsner, warum haben Sie denn gleich Ja gesagt, als Sie gefragt worden sind und haben dann gleich noch Ihre halbe Familie mit engagiert?
Also um mit der Sprache von Herrn Hauptmann, meinem lieben Kollegen Cornelius, zu sprechen. Also bei mir war nicht mal der kleine Finger nötig, um die Tür aufzutun. Da hatte so ein Windhauch genügt. Ich habe Ähnliches, was auch schon vorher gesagt wurde, mit Kinderbüchern gemacht. Ich habe nichts gefunden für meine Kinder, habe selber geschrieben. Und als dann diese Idee kam mit den Wiegenliedern, es gibt wirklich nur, naja, es ist Geschmackssache, aber sehr merkwürdige Aufnahmen oder halt in der Häufung sowieso überhaupt keine Aufnahmen davon. Und als dieses Projekt dann kam, da habe ich nur Juhu geschrien.
Müde bin ich, geh zur Ruhe, haben Sie eingesungen. Ihr 11-jähriger Sohn Leonhard begleitet Sie am Klavier und Ihre Tochter Paulina, sie ist 9, singt mit.
Mein allerliebstes ist Müde bin ich, geh zur Ruhe. Das ist wirklich mein Liebstes.
Ich finde die Melodie so einschläfernd, weil immer wenn ich es gesungen habe, musste ich die ganze Zeit gähnen.
Christian, Paulina und Leonhard Elsner, das Schlichte ist das Schwerste. Herr Elsner, wie studiert ein ausgebildeter Sänger ein Wiegenlied ein?
Also für mich selber ist es kein so großes Problem, weil ich zwar ein ausgebildeter Sänger bin, aber meine düstere Vergangenheit liegt durchaus im Pop-, Tanzmusik-, Rock-Bereich und bei den Pfadfindern Gitarre klampfend am Lagerfeuer sitzen. Von daher habe ich damit überhaupt keine Probleme. Es ist eher so, dass man sich überlegt, wie weit beeinflusst man jetzt zum Beispiel den Stimmklang einer 9-Jährigen. Und da habe ich zum Glück das Privileg, dass ich nicht ein Wunderkind-Papa bin, der da das klassisch Möglichste rausholen möchte. Das Einzige, was ich bei meiner Tochter gemacht habe, ich musste sie ab und zu hindern, nicht 24 Stunden am Tag das Lied zu singen. Und habe ihr so ein, zwei Textaufteilungen und Schlusskonsonanten, dass wir die zusammenkriegen, so ins Heft reingeschrieben. Aber auch die konnte sie nach ungefähr 10 Sekunden auswendig. Von daher, es war eher das Hindern daran, als das jetzt noch mehr unterstützen müssen.
Also ich muss schon sagen, ich habe den Christian Elsner so leise eigentlich noch nie singen hören. Christian, du singst ja sonst auch Wagner und solche Sachen, gell?
Ja, natürlich.
Das Sie singen den Siegmund zum Beispiel in der Walküre.
Genau, aber wenn Sie mit Leuten sprechen, die mich damit gehört haben, werden Sie auch oft hören, dass es doch erstaunlich ist, wie viel leise Stellen man in dem Siegmund auch singen kann. Ich kann dazu nur sagen, ich mache dann relativ oft das, was wirklich in den Auszügen auch von Wagner vorgeschrieben steht, ne?
Aber ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich auch für das gesamte Projekt, weil dieses Projekt konnte nur gelingen, weil so, so viele Menschen zurückgetreten sind. Also die Sänger stimmlich einfach ganz fein und zurückhaltend gesungen haben und die ganz vielen prominenten Partner, die dabei waren, alle gesagt haben, es ist wichtig, dass dieses Projekt klappt und da muss man ein bisschen zurücktreten. Und das Ergebnis muss einfach ganz, ganz schlicht und einfach und überzeugend sein. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung und auch das, was wir am Anfang nicht so wussten, ob das gelingt, ob die Sänger denn wirklich dann so schlicht singen, wie jetzt die Pauline mit Papa und Bruder.
Also ich glaube, es haben alle Sänger eigentlich ziemlich gut begriffen, dass es um Wiegenlieder geht und nicht um Konzertarien oder Selbstdarstellung. Und da viele Sängerinnen und Sänger eigene Kinder haben, wissen die vielleicht, dass man eigentlich ein Wiegenlied ganz leise singen sollte.
Wie ist das überhaupt, Herr Elsner, wenn man ausgebildeter Sänger ist und seinen Kindern, kleinen Kindern, vorsingt? Mit der großen Stimme kann man das ja auch nicht machen, wenn man da abends am Bett sitzt, ne?
Da habe ich eine ganz wunderbare Geschichte von meinem Sohn zu erzählen. Der war bei einer der sogenannten U-Untersuchungen beim Kinderarzt, ich glaube als 2,5-Jähriger. Und da wird so eine Art Interview gemacht vom Arzt, weil er einfach wissen möchte, wie spricht der Junge und sonst irgendwas. Und da hat der Arzt ihn gefragt, sag mal, dein Papa ist doch Sänger? Hat Leonard gesagt, ja. Und dein Papa ist so richtiger Opernsänger und der singt dir doch sicher abends was vor. Hat er kurz überlegt und meinte, nee, mein Papa ist lieb. Das klingt jetzt im Augenblick etwas merkwürdig, aber das lag einfach nur daran, für ihn war das, was ich normalerweise als Singen mache, doch von der Lautstärke her so, dass er sich überhaupt nicht vorstellen könnte, dass ich so böse wäre, dass ich ihm abends zum Liegenlied singen dann anschreien würde. Und das hat er schon genau trennen können.
Thank you.
Der Sandmann von Robert Schumann war das, gesungen von Christiane Even und begleitet von Burkhard Kehring, eines der Kunstlieder, die auf der Wiegenlieder-CD zu hören sind. Lieben Kinder eigentlich den Kunstgesang, die großen Stimmen? Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b an der Grundschule Krötzingen.
Also ich habe eigentlich nur zugehört, ich habe gar nicht so arg gelacht, aber die Musik fand ich jetzt auch nicht so schön, weil ich singe nicht so arg gern hoch und ich singe halt mehr so mittel.
Ich fand die Musik schön, aber am Anfang war das halt auch noch ein bisschen lustig, weil die als erstes so hoch gesungen hat.
So singen meistens alle Frauen so. Das entwickelt sich halt so.
Wenn die Frau nicht gesungen hätte, hätten wir die Musik gefallen.
Mir gefällt halt keine Opernmusik. Ich kann zwar einschlafen, aber ich fand die Musik irgendwie schrecklich. Ja, weil ich fand das irgendwie so hoch deshalb.
Ein kleines bisschen fand ich es auch schön, ein kleines bisschen.
Mir hat's gut gefallen. Ich fand die Stimme halt schön.
Ich fand die Stimme schön und wenn sie anders ein bisschen gesungen hätte, das wäre dann auch nicht so schön. Wenn sie anders gesungen hätte, so wie wir jetzt singen, das wäre dann auch nicht so schön.
Ich will auch Opernsängerin werden.
Herr Hauptmann.
Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren immer mal wieder in Grundschulen war, weil ich die Lehrer kenne, die mal einen echten Sänger da in der Klasse haben wollten bei Neunjährchen. Da hat man was erzählt über die Oper, über den Gesang. Und dann habe ich auch was gesungen. Und da fing die Hälfte der Klasse an zu lachen. Und die andere Hälfte staunt nur und fragt mich hinterher, wie geht denn das Singen ohne Mikrofon? Und die konnten das überhaupt nicht fassen, dass eine Stimme in einem Klassenzimmer mit Klavier so laut klingt, dass das so den Anschein hat, als käme das aus dem Radio oder aus dem Fernsehen. Da muss ich dann schon feststellen, dass viele Kinder einfach leider nicht so eine große Ahnung haben von dem, wie Singen eigentlich geht. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir gesagt haben, zeigt euren Kindern, wie Singen geht und lasst sie selber singen. Das ist das Beste, was man tun kann.
Ja, dann hören wir uns mal an, wie Kinder Kinderlieder heute vor allen Dingen hören. Ein kleiner Querschnitt durch Aufnahmen von Kinderliedern, die heute auf dem Markt sind.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt?
Schmetterling kommt nach Haus, kleiner Bär kommt nach Haus, Känguru kommt nach Haus.
Sitz an deinem Bett und träume, ein Lächeln trägst du noch im Schlaf. Hast es einfach mitgenommen, das ist, was ich an dir mag.
Schlafen, schlafen, Pongus, schlafen.
Herr Elsner, haben Ihre Kinder solche Aufnahmen auch gehört?
Überhaupt gar nicht. Aber das liegt auch ein bisschen dran, dass meine Kinder, ähnlich wie der Vater, privat gar nicht so viel klassische Musik hören. Die hören über Wise Guys, Robbie Williams, Queen, alles Mögliche an. Wenn Klassik, dann hören sie durchaus auch mal gerne so. Es gibt diese wunderbare Reihe, der Holzwurm erzählt. Das ist zum Beispiel ganz großartig, wo so die anstrengende Opernmusik in wunderbare Geschichtchen verpackt wird. Und ähnliche Erfahrungen habe ich auch mit klassischem Gesang gemacht. Also die Kinder, die wollen vor allen Dingen mal verstehen, was da gesungen wird, wenn es tolle Geschichten sind, sowas wie Erlkönig. Dann der Effekt, was Cornelius Hauptmann vorhin erzählt hatte, mit diesem, wie laut es sein kann. Das hatte ich gerade neulich wieder in der Klasse meiner Tochter, dass ich denen eben auch mal erklärt habe, also passt mal auf, wenn ich eben diese angesprochenen Wagner-Sachen singe, dann stehe ich ohne Mikrofon hinter einem 100-Mann-Orchester und vor mir, da hinten dran wiederum, für mich ist der Raum mit 1500 Leuten und ich muss lauter singen als Orchester oder wenigstens so, dass man mich noch hört. Und das Tollste für diese Jungs, die im Bayern-München-Trikot da saßen, war dann wirklich, als ich dann mal gesagt habe, passt mal auf, haltet euch mal kurz die Ohren zu und ich singe dann mal so richtig laut. Und das konnten die überhaupt nicht fassen. Also das war für die unbegreiflich, wie laut das überhaupt sein konnte. Aber das Coolste, um mit dieser Sprache zu reden, war für die Jungs dann, als ich, nachdem ich kurz vorher Erlkönig gesungen hatte, Angels von Robbie Williams gesungen habe. Und das finden sie dann natürlich wiederum sehr beeindruckend, weil sie durchaus durch diese ganzen merkwürdigen Fernsehshows und sonst irgendwas kennen, wie lustig das sein kann, wenn jemand versucht, mal diese Lieder wirklich live zu singen.
So ein paar Sachen, die mich einfach ganz, ganz ärgern an manchen Produktionen, ist, dass man sich so wenig Mühe gibt mit diesen Produktionen für Kinder. Warum muss denn da auch noch blöd klingender Synthesizer verwendet werden? Und warum kann man nicht mit dem Klavier sowas machen? Warum müssen die Sänger so schnulzig singen? Ich glaube, das sind alles solche Zutaten, die letzten Endes dann dem Produkt überhaupt nicht gut tun. Und da hat natürlich, ich sag mal, ein dreijähriges Junge oder Mädchen noch nicht so richtig die Antennen dafür, ist ja klar.
SWR 2, der große Wiegenliederabend. Viele Kinder, heißt es, können überhaupt nicht mehr singen. Warum? Weil Erzieherinnen nicht mehr singen, weil Eltern nicht mehr singen, weil eine ganze Generation nicht mehr singt. Das könnte sich jetzt ändern, weil sich herumgesprochen hat, wie wichtig musikalische Bildung ist und dass sie nicht erst in der Schule beginnen sollte. Nicole D'Entrimont mit Eindrücken aus der Praxis.
Donnerstagvormittag im Badischen Konservatorium Karlsruhe. 10 Kleinkinder im Alter von 1,5 bis 2 Jahren tummeln sich auf dem Boden. Gespannt warten sie darauf, dass der Ball endlich auch zu ihnen rollt. Und wenn es das Lied will, geben sie ihn bereitwillig ab an einen der neuen Spielkameraden. Aufmerksam lauschen sie den Liedern, die ihre Mütter und Bettina Koos für sie singen. Bettina Koos ist Fachgruppenleiterin für den Bereich der Vorschule im Badischen Konservatorium. Das heißt, sie unterrichtet in erster Linie die 0- bis 6-Jährigen. Gerade bei den Kursen für Kleinkinder ist die Nachfrage in den letzten Jahren stark gestiegen.
Das merke ich ganz enorm. Die Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen hat auch zugenommen, auch hier bei uns am Haus. Und der Wunsch immer früher ist auch gegeben. Also ich habe Mütter, die rufen an, da sind die Kinder gerade auf die Welt gekommen, wann sie anfangen können. Und wir fangen nun schon mit 6 Monaten an und das ist ja schon sehr, sehr, sehr früh. Ich mir überlege, wir fangen 2-mal im Jahr an. Das Kind im März geboren ist, kann es im September in die Musikschule.
Die meisten Mütter scheinen dem allgemeinen Trend zu folgen. Immer mehr Bildung fürs Kind und das möglichst früh. Und weil sie selbst zu Hause singen, weil sie in der Kindheit ein Instrument gespielt haben und weil sie es zum Teil auch heute noch spielen, wollen sie, dass auch ihre Kinder musikalische Bildung erhalten. Dass die Kinder ihren Spaß haben, merkt man ihnen an.
Man merkt es an den Reaktionen. Sie lachen, wollen es nochmal machen, sind enttäuscht, wenn man es nicht nochmal wiederholt. Diese Eltern-Kind-Stunden leben von Wiederholungen. Die Kinder mögen es gerne, sie erkennen es wieder. Sie wollen es auch ganz oft nochmal machen. Wie Pauline zum Beispiel gerade eben, die kommt öfter mal an und sagt, hier, das möchte ich nochmal. Dann steht sie vom Schrank und zeigt da drauf. Und dann weiß ich genau, okay, das muss jetzt heute nochmal gemacht werden, sonst ist sie sauer. Ja, man merkt es halt einfach auch an den Gesichtern, an den Reaktionen, dass es den Kindern Spaß macht.
Ortswechsel. Die evangelische Brunhilde Bauer Kindertagesstätte im Karlsruher Stadtteil Neureuth. Es ist Nachmittag und die Knirpse der Gruppe Merkur haben sich gerade zum Singkreis versammelt. Sie sind zwischen 1,5 und 2,5 Jahren. Und sie entdecken gerade, dass sie selbst eine Stimme haben, mit der sie sich musikalisch äußern können. Gelegenheit dazu haben sie reichlich, denn das Singen dient den Erzieherinnen als Mittel, um den Tagesablauf zu strukturieren.
Das fängt an bei den ganz Kleinen, dass man den ganz Kleinen einfach auch schon was vorsingt, zum Einschlafen, zum Beruhigen, einfach auch so zum Wahrnehmen. Bis zu den größeren Kindern, also so ab 1,5 bis 3 Jahre, die einfach wirklich dieses Miteinander singen, sich selber hören, die anderen hören, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben und auch immer wiederkehrende Lieder zu singen, um einfach Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn ich ein Lied kann, ich kann das jetzt schon, ich bin groß, wir machen das alle gemeinsam.
Anja Schillinger kümmert sich seit 3,5 Jahren vornehmlich um Krippenkinder im Alter von 2 Monaten bis 3 Jahre. Und da die Erzieherin selbst seit 20 Jahren Musik macht, ist sie sozusagen die Musikfachfrau im Haus.
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.
Ob Musik im Kindergarten eine Haupt- oder eine Nebenrolle spielt, hängt sehr von den Qualifikationen des Teams ab. Im Brunhilde-Bauer-Haus erhalten alle Erzieherinnen jährlich Fortbildungen in musikalischer Früherziehung und Musikpädagogik. Maria Rebhahn ist Professorin für elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Mannheim. Sie erläutert, warum Fortbildungen gerade in diesem Bereich so wichtig sind.
Häufig wird viel zu tief gesungen mit den Kindern. Es wird in einer Art Sprechgesang gesungen, weil den Erwachsenen selbst auch das Singen nicht mehr so selbstverständlich ist. Sie singen in einer Sprechlage und diese Lage ist für das Kind einfach nicht erreichbar mit den physiologisch gesehen kleinen Stimmbändern.
Um diese Problematik weiß auch Anja Schillinger. Doch was nützt alle Theorie? Das Singen sollte einfach selbstverständlich sein, meint die Erzieherin.
Ich denke einfach, das Wichtigste dabei ist nicht, dass man hoch singt, sondern dass die Kinder merken, dass man gern mit ihnen singt. Da geht es um das Gefühl beim Miteinander singen.
Wenn es die Musik in einer Tonalität hört, die das Kind auch singen kann, ganz konkret zwischen D1, D2, F2, wenn es in dieser Lage ist, dann kann es das Kind auch wirklich von der Intonation her abnehmen. Und es wird sich im Verlauf der musikalischen Anregungen wirklich zeigen, dass das Kind mehr und mehr auch im musikalischen Sinn richtig singt. Aber das hat seine ganz natürliche Entwicklung.
Meint Maria Rebhahn. Und dies bestätigt auch Bettina Koos vom Badischen Konservatorium Karlsruhe. Dennoch sucht sie einen Kompromiss. Sie singt mit den Müttern in einer angenehmen Mittellage. Schließlich sollen die Mütter zu Hause das fortführen, was sie in der Musikschule anstößt. Die Musik ganz selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Denn Kinder, die diese Art von musikalischer Erziehung durchlaufen, unterscheiden sich in vielen Dingen von ihren Altersgenossen.
Wenn ich eine Gruppe habe, wo viele Kinder drin sind, die vorher schon in der Musikschule waren, läuft das ganz anders. Dann ist das sehr schnell viel ruhiger. Die achten auch besser aufeinander. Singen, schön, muss man echt sagen. Wobei ich nicht sagen will, dass ein Kind, das vorher nicht in der Musikschule war, nicht mit der Mutter zu Hause auch gesungen hat und auch singen kann. Aber man merkt es. Man merkt es am Umgang miteinander. Und das ist auch mit einer der Gründe, weswegen dieses frühe Musizieren gemeinsam so wichtig ist.
Dann steige ich immer weiter und halt mich an den Zweigen fest. Setze mich gemütlich auf einen dicken Ast. Jetzt wippe ich, ich wippe, ich wippe. Die wippe, die wippe, die wippe, die wippe. Ich wippe, ich wippe und falle nicht herab.
Thank you.
Das Puppenwiegenlied, gesungen von der 13-jährigen Lea Kübler, begleitet hat sie am Klavier Johannes Knecht. Herr Graulich, Sie sind ausgebildeter Kinderarzt, Sie leiten heute den Chaos Musikverlag und Sie sind junger Vater, Sie sind Jahrgang 1967. In Ihrer Generation war Singen doch eigentlich out, oder?
Ja, also ich würde schon sagen, ich habe selber in Stuttgart bei den Stuttgarter Hymnuskorknaben gesungen und das war immer irgendwie, naja, also wurde geduldet, aber es war wirklich nichts, mit was man besonders viele Blumentöpfe nach Hause bringen konnte. Das Singen war zu der Zeit eher verpönt und ich merke eigentlich jetzt erst, dass viele Menschen in meinem Umfeld anfangen, wieder Antennen zu entwickeln, dass das Singen vielleicht doch eine gute Sache sein könnte. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass das Projekt unsere Erwartungen deutlich übertrifft. Wir haben vor 6 Wochen ja erst das Wiegenliederbuch und die CD auf den Markt gebracht. Die CD ist 10.000 Mal gepresst worden und das Buch ist 15.000 Mal gepresst worden. Das sind hohe Stückzahlen und wir müssen jetzt schleunigst nachpressen, weil so viele Menschen begeistert sind und sagen, sie wollen das Buch haben, sie wollen die CD haben, was uns natürlich freut, vor allem auch, weil eben von jedem verkauften Buch und CD fließen ja 2 Euro an die Herzenssache, die daraus dann wieder Projekte fördert, die genau das unterstützen will, was wir eben jetzt praktisch auch gerade gehört haben, eben dass solche Gruppen entstehen, dass mit kleinen Kindern gesungen wird, dass im Kindergarten gesungen wird, dass in den Grundschulen gesungen wird.
Es gibt ja auch sehr ehrgeizige Eltern, Herr Elsner. Kann man auch zu viel des Guten tun?
Das ist halt so eine Gratwanderung, da müssen wir dann schon wieder ins vielleicht Stimmphysiologische reingehen, dass wenn man einfach zu früh in diese Belastbarkeit des eigentlichen Stimmapparats eingreift, dass das natürlich schon schädlich sein kann. Ich hatte da eine Erfahrung, ich habe mit einem Kinderchor bei uns zu Hause eine Zauberflöte gemacht, wobei ich der Moderator war, alle Männerrollen mit verschiedenen Masken gesungen haben und der Chor jeweils den Part übernommen hat von den Frauenstimmen. Also habe ich dann das Duett Papageno Pamina mit denen zusammengesungen. Nur das Einzige, was man nicht singen konnte, war natürlich Königin der Nacht. Jetzt habe ich ja, wie wir bereits gehört haben, eine singmütige Tochter. Sie war damals 4,5 und hat also den Ehrgeiz gehabt, die ganze Königin der Nacht zu singen.
Das also sie wollte als Koloratursopranistin auftreten.
Ganz genau. Und ich konnte es nicht ganz verhindern. Und es wurde also auf 2 Takte reduziert, in denen die Königin der Nacht das berühmte in Original, in F-Dur. Und das habe ich meiner Tochter beigebracht, weil so viel Ahnung habe ich vom Singenlehren schon, dass ich das machen konnte. Aber ich habe sie zum Glück davon abhalten können, jetzt die ganze Zeit das zu machen, weil das ist nun das Extrem mit 4,5. Aber alles, was da bei den Mädchen vor 12, 13 und bei den Jungs natürlich wegen dem Stimmbruch vor 16, 17 passiert, kann wirklich in dem Fall, muss man es schon sagen, schädlich sein.
Wir haben lange auch diskutiert, was man denn den Eltern auch als Hilfsmittel an die Hand geben kann. Und wir haben ja jetzt einige Lieder auch gehört in der instrumentalen Fassung, in der Fassung mit Violine und Klavier von Christine Busch und Juliane Ruf gespielt. Und erstens mal haben wir darauf geachtet, dass die Tonarten für Kinderstimmen passen. Also das ist vielleicht manchmal für den einen oder anderen Baritonalen oder Basspapa oder auch für die eine oder andere Mama ein bisschen hoch. Aber für die Kinder ist es die optimale Tonhöhe. Und auch haben wir diskutiert, ob es denn nicht klug wäre, man würde diese wunderbaren Lieder von den tollen Sängern gesungen in dieses Wiegenliederbuch reintun. Und da haben wir gesagt, nein, das wäre der falsche Ansatz, weil damit würden wir genau das erreichen, was wir überhaupt nicht wollen. Die Eltern würden sagen, Chapeau, toll gesungen und würden das Buch in die Ecke legen. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass sie animiert werden, mit den Kindern zu singen und etwas zu tun.
Und es ist nicht mitgetan, dass man jetzt sagt, Kind, du darfst jetzt schlafen, hier ist dein CD-Player und wir legen jetzt hier diese tollen Opernsänger rein und die singen jetzt hier die Schlaf- und Wiegenlieder und das Kind schläft möglicherweise dazu ein. Das ist es nicht, was beabsichtigt ist, sondern die Eltern sollen animiert werden, die alten Lieder, die sie vielleicht selbst kennen, wiederzuerkennen, Lust zu haben, mitzusingen und dann vielleicht auch mit dieser Geigen- und Klavierplatte wirklich mitzusingen. Das Kind sollte auf dem Arm des Vaters oder der Mutter oder von Oma und Opa sitzen und gemeinsam gesungen werden sollte.
Herr Hauptmann, wie wirken diese Lieder auf alte Leute? Sie haben ja auch Liederabende zum Beispiel in Altenheimen.
Ich hatte letztes Jahr einen Liederabend in einem Altenheim in Stuttgart. Das ist so eine Dreiviertelstunde. Und da saßen in dem Saal zur Hälfte Menschen auf Stühlen und die andere Hälfte des Saales war gefüllt mit Menschen auf Betten liegend und in Rollstühlen sitzend. Und am Ende des Liederabends gab es eine Zugabe, guten Abend, gute Nacht. Und erstaunlich war dann, und auch sehr bewegend für mich selbst, wie plötzlich in der ersten Strophe der ganze Saal die Strophe mitsummt. Und dann habe ich mit kleinen Gesten versucht, die Leute zu animieren, dass sie die zweite Strophe von Englein bewacht mitsingen, was die auch getan haben. Anschließend haben die Leute sich selbst beklatscht. Dann kam aber eine ältere Dame auf mich zu mit ihrem Ehemann am Arm und sagt mir, wirklich unter Tränen, dieser Herr hier an meinem Arm rechts, das ist mein Ehemann, der kennt mich nicht mehr. Aber das Lied hat er mitgesungen.
SWR 2, der große Wiegenliederabend. Und jetzt wird es Zeit, Cornelius Hauptmann, dass wir Sie singen hören. Sie haben einen Kanon eingesungen mit zwei Kollegen, mit Franz Josef Selig und René Schirrer.
Oh, wie wohl ist mir am Abend, mir am Abend, wenn vorüber die Glocken läuten, Glocken läuten, bim bam, bim bam, bim bam. Oh, wie wohl ist mir am Abend, mir am Abend, wenn zuruh die Glocken läuten, Glocken läuten, 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 bim bam, bim bam, bim bam.
Es ist einfach, es sind so viele Leute dran beteiligt, die so engagiert dafür arbeiten. Das macht einfach wahnsinnig Spaß und es reißt einen wahnsinnig mit.
Christina Lanzhammer.
Wozu machen wir das? Wiegenlieder, Abendlieder, Schlaflieder aufnehmen und auf einer CD veröffentlichen. Ich glaube, wir sind die letzte Generation, die Möglichkeit hat, diese Lieder noch weiterzugeben. Denn die ganze Entwicklung zeigt doch eindeutig darauf hin, dass kein großes Interesse mehr besteht an den Volksliedern, sprich Wiegenliedern und Abendliedern. Ich habe selbst an meinen Kindern die Erfahrung ja gemacht, dass ich da nicht genügend drauf gesehen habe und dass sie Gott sei Dank dann nach ihrer Begeisterung für die Beat- und Rockmusik dann wieder zurückgekehrt sind zur seriösen Musik. Und genauso geht es mir jetzt mit meinen Enkelkindern und ich sehe ganz deutlich, dass wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mit den kleinen Kindern beschäftigt, mein kleines Enkelkind von 2,5 Jahren singt eben abends im Bettchen Abendlied, 3 Stück kann sie, und das kann man nur erreichen, wenn man eben als Elternteil auch diese Dinge weitergibt.
Peter Schreier.
Lieder singen ist ganz wichtig. Ich denke, es ist das Erste, was man musikalisch machen kann. Man braucht kein Instrument dazu. Man kann das überall einsetzen und schult Gehör. Und es ist ja so wichtig fürs ganze Leben einfach, dass man zu seiner Stimme und zu sich so einen Bezug hat. Also ich kann das nur unterstützen. Ja.
Dörte Haring.
weil es ist ja nun erwiesenermaßen inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen sehr gesund. Es ist sehr förderlich für die Intelligenz, es ist super fürs Immunsystem zu singen. Ja, nicht nur im Chor, ja, und es aktiviert ganz viel im Körper und in der Seele. Und insofern, ich finde es unglaublich wichtig. Es ist auch ein ganz wichtiger sozialer Aspekt natürlich, gemeinsam zu singen. Das schafft eine Verbindung über die Musik, die kann man nicht in einem Gespräch herstellen.
Ulrike Sonntag.
Weil es mir bewusst ist, dass das Singen in unserer heutigen Zeit ins Hintertreffen geraten ist. Und zwar nicht das Kunstsingen, sondern das Singen mit Kindern. Ich sehe das in den Schulen, dass Musikunterricht einer der ersten Unterrichte ist, der ausfällt. Es gibt einen großen Mangel an Musiklehrern, es gibt auch einen großen Mangel an Kunstlehrern. Und in den Kindergärten, die Kindergärtnerinnen singen nicht mehr mit den Kindern. Und das ist eine Entwicklung, die halte ich für sehr ungesund, weil ja erwiesen ist, dass Singen, überhaupt Musizieren, nicht nur Singen, aber Singen ist die ursprünglichste Art des Musizierens, dass das für die Entwicklung des Gehirns und für die Entwicklung der sozialen Verflechtungen eines Menschen sehr wichtig und förderlich ist.
Christoph Prégardien.
Wollte man eine Rangfolge der Abend- und Wiegenlieder aufstellen, dann stünde ein Lied ganz vorne, Der Mond ist aufgegangen. Auf der Wiegenlieder-CD interpretiert es Christoph Prégardien.
Das ist ein Lied, das habe ich auch deshalb vorgeschlagen, weil das eines der ersten Lieder war, die ich im Gesangsunterricht gesungen habe. Professor Gründler in Frankfurt, der hat alle seine Schüler hat er dieses Lied vorsingen lassen. Und so einfach das aussieht, das ist wirklich sehr schwer zu singen, weil du große Bögen singen musst, es ist atemtechnisch schwer, der Vokalausgleich muss stimmen. Du kannst einfach alles hören, was an Fehlern so in der Stimme ist bei so einem relativ einfachen Lied. Dann musst du Piano singen können und insofern habe ich eine sehr innige Beziehung zu diesem Lied und natürlich auch deshalb, weil ich den Text so großartig finde.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße sanften Tod.
Das Lied der Lieder auf der Wiegenlieder-CD. Die Resonanz auf das Wiegenlieder-Projekt ist sehr groß. Ich glaube, Herr Hauptmann, es hat sogar Sie etwas überrascht, wie groß die öffentliche Aufmerksamkeit ist.
Einerseits die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die ja eigentlich im normalen Leben Konkurrenten sind, die Tenöre treten gegeneinander an, die Sopranistinnen treten gegeneinander an, dass die sagen, das ist, interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht, wir machen eine Sache gemeinsam. Und der Peter Schreier redet vorher, was er da gesagt hat, in der Wir-Form. Wir machen das hier. Also es hat sich so eine richtig große Familie in Anführungsstriche gebildet, die einfach sagen, wir machen das alle zusammen und jeder gehört dazu. Und ich habe immer gesagt, ich möchte dich mit ins Boot holen. Und Christoph Brigadier hat mir gesagt, nee, lieber, das ist kein Boot, das ist eine Arche Noah. Da dachte ich, jo. Das ist vielleicht doch die richtige Bezeichnung.
Sie haben von einer Familie gesprochen. Wird denn diese Familie zusammenbleiben? Sind weitere Projekte geplant?
Ich glaube, dass es Ansätze dazu zu geben scheint, weil einige der Kolleginnen und Kollegen haben auch schon ein Kinderlied aufgenommen und haben ein Volkslied aufgenommen. Und ich bin überzeugt, wenn man sagen würde, wir wollen auch das Ganze noch mit Weihnachtsliedern machen, würden die Leute nicht Nein sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
Wir müssen uns auch noch überlegen, was machen wir denn mit italienischen oder mit türkischen oder mit jugoslawischen Liedern? Was kann man da noch machen?
Es ist fast schon eine Ehre, da mit dabei sein zu dürfen, weil es betrifft uns alle. Und wenn wir die Chance haben, mit dem, was wir nun gelernt haben und was unser Beruf ist und was auch unsere Freude ist, Leute damit zu erreichen auf so eine direkte Art und wirklich zu helfen, dass dieses, wie Peter Schreier sagt, dieses Liedgut eben nicht in Vergessenheit gerät. Das kann nichts Besseres geben.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, bei den Sängern Cornelius Hauptmann und Christian Elsner und bei Johannes Graulich vom Karos Verlag. Das war der große Wiegenliederabend in SWR 2. Redaktion Nicole Dantrimont, Technik Steffi Eisele und Birgit Schilling. Es war der Start des Wiegenliederprojekts, das SWR 2 zusammen mit dem Karos Verlag veranstaltet. Ein Jahr lang hören Sie nun jeden Samstag um 19.05 Uhr in SWR 2 ein Wiegenlied mit Kommentaren und Erläuterungen. Und weitere Informationen finden Sie im Internet unter swr2.de und unter wiegenlieder.org. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Ursula Nusser.